Er ist Buchautor, Stormchaser und Meteorologe. Unser heutiger Gast ist Dennis Oswald. Ihr hört den Podcast Pixelpieper, Fotografie und anderes Gedöns mit Mike Herford und Oliver Hummel. Ja, schönen guten Abend. Eine neue Pixelpieper-Folge. Heute zu Gast der Dennis Oswald, Stormchaser, Wetterfotograf, Landschaftsfotograf und so weiter. Also schönen guten Abend natürlich an Mike. Schönen
Hello.
Guten Abend, Dennis. Und schönen guten Abend alle Leute da draußen oder natürlich guten Morgen oder wann auch immer ihr die Folge hört.
Vor den Radiogeräten oder was wollt ihr jetzt sagen?
Nee. Vor den Empfangsgeräten, genau.
Vor den Transistoren. Herzlich willkommen, ja.
Ja, ist auch cool.
Genau, ja. Jetzt lass mal Dennis erstmal reden, würde ich sagen.
Lass mich doch mal die Einführung machen, Mike. Jetzt grätsch mir doch nicht immer dazwischen, Mensch.
Los, mach jetzt.
Komm. Immer selber hier.
Hau rein.
Genau, bevor ich jetzt weiter den Dennis vorstelle, würde ich Dennis dich doch einfach mal kurz bitten. Sag doch mal zwei, drei Wörtchen zu dir. Wer bist du? Was machst du?
Ja. Was mache ich? Ja, ich bin der Dennis, als habt ihr ja schon gesagt. Mach seit über einem Vierteljahrhundert mittlerweile mit meiner Nikon-Kamera Jagd auf Unwetter, Gewitter und versuche immer da einen ja seltenen Anblick, sage ich mal, zu erhaschen. Ja, und ab und zu treibt es mich dann auch in die Landschaft und da ist meine Vorliebe, wie wir immer so schön sagen, Dreck und Steine.
Dreck und Steine, also Wüsten, ja?
Ja, also schon. Landschaft besteht ja eigentlich alles aus Dreck und Steinen. Das ist immer so bei uns der Arbeitstitel. Wenn wir auf Tour sind, machen wir uns immer selbst darüber lustig. Aber ja, hauptsächlich, also Wüsten haben es mir am meisten angetan, abseits von Extremwetter. Aber halt, weil das auch extreme Landschaften sind.
Ein Mann der Extreme demnach.
Und der Extremstimme. Ich muss Dennis nochmal ganz kurz erstmal einen schönen Dank sagen, weil du bist ziemlich kränklich tatsächlich. Ne? Also von daher erstmal gute Besserung von uns.
Genau.
Und wenn es nicht geht, dann sag gerne zwischendurch Bescheid, dass wir kurze Pause machen oder sowas. Nicht, dass du uns hier noch vom Stuhl fällst, dass du nicht mehr kannst oder so. Ne?
Hast du einen Kamillentee oder irgendwas parat?
Ich habe was dabei, ja, natürlich. Nein, mir geht's gut, nur dass die Stimme immer noch nicht wieder da ist, wo sie wieder hingehört. Das zieht sich leider ein bisschen.
Ja, manchmal zieht sich das stimmt wohl. Dennis, wenn man jetzt dich fragen würde oder auf deine Kamera gucken würde, was du als letztes fotografiert hast, was für ein Bild käme dabei rum? Also jetzt so bewusst ein Bild, nicht jetzt irgendwie bei Oma auf dem Geburtstag mit dem Handy, sondern wirklich so mit der Kamera bewusst gewählt.
Das ist tatsächlich im Death Valley gewesen, Ende Oktober letzten Jahres. Seitdem habe ich eigentlich gar kein, also nicht mehr bewusst ein Bild gemacht. Und das Schöne an diesem Tag war eigentlich, dass wir genau an dem Tag im Death Valley ankamen, als es wieder aufgemacht wurde. Es war sehr lange gesperrt. Seit letztes Jahr August, weil da ein Hurricane über Südkalifornien gezogen ist und schwere Überflutungen auch in der Wüste stattfanden und viele Straßen komplett zerstört waren. Und wir waren halt genau an dem Tag, als eine Straße wieder ins Death Valley aufgemacht wurde, da und waren, ich meine, man ist in der Gegend ja eh relativ alleine, aber so leer habe ich das da noch nie gesehen und waren dann eher in so einem etwas abgelegenen Dünenfeld und da haben wir 24 Stunden verbracht und haben nicht einen Menschen dort getroffen. Das war schon toll.
Okay. Cool. Ja, krass. Ist es denn für dich überhaupt noch so normal, sag ich mal, jetzt in Deutschland irgendwie loszugehen zu fotografieren? Also machst du es immer noch oder ist das für dich eher schon so, naja, kann man nicht vergleichen vielleicht mit den Sachen, die du bisher so fotografiert hast?
Das Einzige, ja doch schon. Also es gibt auch in Deutschland und Europa wahnsinnig tolle Wetterphänomene und es gibt auch wahnsinnig tolle Landschaften in Europa natürlich. Der Unterschied ist vielleicht der, dass ich in Europa selten losziehe mit viel Zeit im Gepäck. Also wenn ich mir Zeit nehme in Form von Urlaub, vom Job und sowas, dann plane ich meine Touren dann doch eher in den USA. Aber in Europa ist das, läuft es dann eher so ab, dass ich dann eher, sage ich mal, aufgrund der Zeit ein bisschen schneller Sachen abhandeln muss und auch nicht ganz so weit in Europa rumkomme oder halt da nur ganz gezielt vielleicht nur ein Motiv anfange. Also da ist eigentlich eher so der Zeitfaktor der große Unterschied. Aber ich will da Europa gar nicht kleiner machen, als es überhaupt ist. Das ist ganz im Gegenteil. Aber ich mag es halt, irgendwie ausgedehnte Fototouren zu machen. Und gerade wenn es ums Wetter geht, lohnen sich dann schon so 3-4 Wochen am Stück mehr, damit man auch, weil Wetter nicht planbar ist einfach.
Da sind die Erfolgschancen größer. Ja, wenn du jetzt könntest und dürftest, würdest du wahrscheinlich aber eher dann schon die USA-Reisen längerfristig planen, weil du einfach wahrscheinlich jetzt nach meinem Verständnis zumindest mehr Chancen auf solche Gewitterzellen zum Beispiel hast, als jetzt in Deutschland, ne? Davon würde ich jetzt mal ausgehen.
Ja, absolut. Ich meine, da gibt es natürlich auch noch andere Unterschiede, sei es jetzt weniger Menschenleben da, ist viel weniger Verkehr, die Landschaft ist größtenteils flach und halt, wie gesagt, es gibt zum Glück meistens genug Straßen. Also und jeder, der schon mal in den USA war, weiß, dass das ein sehr einfaches Reiseland ist. Das heißt, man kommt in jedem kleinen Kaff eigentlich im Hotel unter. Ja. Man bekommt auf jeden Fall überall auch was zu essen und sowas. Also, und wenn man einmal da unterwegs ist, vor allem im Mittleren Westen, da ist es jetzt auch nicht touristisch. Und da ist es auch relativ günstig, vor Ort dann auch unterwegs zu sein. Das Größte ist dann eigentlich immer der Flug an sich. Das ist die größte Hürde. Aber sonst generell, wenn ich die Zeit hätte und ich würde nicht drüber fliegen, würde ich es auch in Europa mehr machen. Wieder. Ja. Ich meine, ich hab dann früher ja mit angefangen, das nur hier in Europa zu tun. Aber das hat sich über die, ja, mittlerweile Jahrzehnte so entwickelt, dass ich, sage ich mal, den Fokus auf die USA lege und hier, sage ich mal, das, was in Anführungszeichen, der Oliver wird mit dem war ich auch schon mal zusammen unterwegs hier. Also so das, was im näheren Dunstkreis quasi stattfindet, dann auch gerne mitnehme.
Das heißt, du hast ja schon ein bisschen erzählt von dir. Du bist ja schon Jahrzehnte quasi Fotograf. Wie bist du denn dazu gekommen? Also hast du es mal als Kind irgendwie gemacht oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ich mag es dazu ein bisschen was erzählen.
Ja, das ging eigentlich schon sehr früh los, muss ich sagen. Also meine Familie, ich war auch oft auf Reisen mit meiner Familie, auch als Kind schon. Ich kenne das gar nicht. Also einmal im Jahr haben wir auf jeden Fall zusammen großen Familienurlaub gemacht, meistens so nach Südeuropa und auch Frankreich, auch in die Bretagne und sowas. Also auch tolle Küstenlinien und so ein Kram. Und meine Mutter war begeisterte Hobbyfotografin, noch schön mit einer analogen Spiegelreflex und so Geschichten. Und ich habe dann schon als Kind so eine, ich nenne die jetzt mal, also heute wird man, ich glaube, Quicksnap heißt so heute oder so eine Ritsch-Ratsch-Kamera halt immer mit im Urlaub dazu bekommen. Da durfte ich dann immer einen Film vollschießen. Und dann, ich hatte einfach immer schon damals schon Spaß dran, aber damals war es wirklich Knipsen und machen. Aber mit den Jahren so wollte man dann doch ein bisschen mehr und man hat das Interesse doch ein bisschen mehr angefangen und irgendwann hatte ich die Kamera von meiner Mutter mehr in der Hand als sie selbst und habe mir dann quasi autodidaktisch und ein bisschen mit Unterstützung von meiner Mutter natürlich halt das wirklich mit einer Spiegelreflex das Fotografieren, das Handwerk so schrittweise dann beigebracht.
Das heißt, du bist jetzt Hobbyfotograf, ja, oder machst du das beruflich?
Also heutzutage, mein Hauptberuf ist Meteorologe. Damit verdiene ich quasi
passend.
Ja, ich bin Meteorologe geworden wegen der Fotografie, muss man sagen.
Ja, okay.
Also die Fotografie war vorher, also ich mache das, sage ich mal, semi-professionell. Also ich bin da schon auch monetär auch irgendwo unterwegs. Also die Fotos, ich mache Ausstellungen regelmäßig eigentlich. Ich halte Vorträge. Habe ja auch gerade aktuell ein Buch auf dem Markt, was ganz gut läuft. Also das läuft alles neben meinem Hauptjob parallel und früher war das natürlich vom Zeitumfang noch ein bisschen mehr, bevor ich dann Meteorologe geworden bin, aber ich wollte einfach das, wo meine Leidenschaft in der Fotografie hinging mit der Wetterfotografie, das wollte ich einfach irgendwann auch, ich wollte mehr darüber wissen. Und deswegen habe ich da noch ein Studium dran gehangen und dann durch die Fotografie, muss man auch sagen, bin ich an den Job des eines Meteorologen dann noch gekommen.
Ja, okay. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen, Olli, bevor du gleich wieder dran bist? Mich würde mal interessieren, als Meteorologe hast du natürlich viel bessere Einblicke als wir Normalos jetzt in Anführungsstrichen, die jetzt irgendwie auf den Wetterbericht gucken. Würdest du irgendwas empfehlen unseren Hörerinnen oder Hörern, die jetzt, wo du jetzt sagen würdest, okay, das ist jetzt eine in Anführungsstrichen gute Wetter-App? Sind es die bekannten Fotopilz oder vielleicht auch der Viewfinder von Bastian oder sowas? Also was, oder hast du da was ganz Spezielles, einen ganz geheimen Supertrick, wo wir jetzt immer die besten Gewitterzellen uns angucken können sofort oder gibt es das eigentlich gar nicht?
Gute Frage.
Kann man das selber irgendwie sich herleiten?
Also die eierlegende Wollmilchsau gibt es meiner Meinung nach nicht.
Gibt's nicht, ne? Hm,
okay. Nein, die eierlegende Wollmilchsau nicht. Ich sag mal so, ich bin da auch ein bisschen oldschool unterwegs, muss man sagen, weil ich habe auch das wirklich, also Synoptik, Wettervorhersage noch von der Pike auf gelernt. Und deswegen wälze ich auch gerne in Wetterkarten rum, weil das ist ja auch mein tägliches Brot. Und ich erstelle mir dann gerne selbst meine Vorhersagen. Also die App von Bastian, die, sag ich mal, schneidet das für den, ich will jetzt nicht Laien sagen, aber es komprimiert die Informationen für den Fotografen sehr gut runter natürlich. Ja. Ne? Und filtert das natürlich alles andere raus, was jetzt, sag ich mal, der Fotograf will ja eigentlich in der Regel wissen, wann habe ich die besten Bedingungen oder sind die überhaupt gegeben? Ich möchte natürlich, weil da noch mein Meteorologieherz dranhängt, ich bin dann, will da natürlich auch gerne in den Details noch mit rum. Aber ich sag mal sonst, ich fahre auch, selbst wenn ich hier chasen gehe, ich benutze die App vom Wetter Online eigentlich regelmäßig, weil die mir einfach auf einen Blick den größten Überblick über Radar und Wolken gibt. Und fahre damit eigentlich ganz gut und vor allem die ist länderübergreifend. Das heißt, ich muss dann nicht hoffen, wann plötzlich ein Kartenausschnitt wechseln oder so Geschichten. Also die ist für auf jeden Fall den großen Überblick sehr gut geeignet für einfach für aktuelles Wetter, was der Jetzt-Zustand da ist, wenn wir auch über Radarprodukte sprechen. Wenn ich in den USA unterwegs bin und ich brauche deutlich mehr Details, dann kommen da andere Produkte natürlich, andere Radarprodukte wie Radarscope oder sowas nennen die sich, an den Start. Aber da gucke ich dann schon wirklich als Meteorologe dann sehr detailliert in die Gewitterzellen rein.
Okay.
Nutzt du Radarscope in Deutschland nicht oder?
Doch, hin und mittlerweile, weil die auch die deutschen Daten haben, nutze ich das hin und wieder schon auch, ja. Aber dann wirklich, also da switche ich drauf, wenn es darum geht, wenn die Gewitterzellen, jetzt sage ich mal meteorologisch, dann auch nochmal einen anderen Charakter bekommen, wo es richtig interessant wird, Stichwort Superzelle oder so. Und also wenn es einfach jetzt irgendwie eine Gewitterlinie ist und sowas, ja, kann man da mal auch reingucken, aber da taugt Wetter Online. Also da sehe ich auch alles, was ich brauche. Da muss ich jetzt nicht unbedingt zwei Produkte haben oder so. Also, aber wenn es halt ums Eingemachte geht, wirklich um ganz, ganz detaillierte Geschichten, wie, da könnte man einen eigenen Podcast quasi fast schon zumachen. aber wenn ich jetzt wissen will, wie die Gewitterzelle in sich gerade arbeitet, jetzt nur mal so oberflächlich gesprochen, dann greife ich da schon auf andere Produkte wie Radarscope oder sowas dann zurück.
Ich muss jetzt aber doch nochmal einmal zwischenfragen, weil du gerade das Wort Superzelle in den Raum geschmissen hast. Ich glaube, der ein oder andere Zuhörer wird es schon mal gehört haben. Kannst du kurz einmal abreißen, was eine Superzelle ist?
Also erstmal, es gibt ganz grundlegend verschiedene Gewittertypen und die Superzelle ist quasi eine davon. Man spricht bei uns eigentlich am Meteorologenkreisen auch davon, dass es die Königin aller Gewitter ist eigentlich. Die zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass die meist, also Tornados können sich aus jedem Gewitter eigentlich entwickeln, aber die meisten aus Superzellen. Und die sind natürlich auch charakteristisch oft für sehr heftige Begleiterscheinungen. Natürlich Tornado, großer Hagel, extreme Orkanböen, sintflutartiger Regen etc. Aber auch, dann kommt die Fotografie ins Spiel, oft auch für sehr, sehr imposante Wolkenstrukturen.
Okay. Ja. Also das kann man so grob abbilden, dann wahrscheinlich mit dem Wort, ne, Superzelle.
Genau,
also das ist wahrscheinlich eher eine Wolke in Anführungsstrichen, so ist das verstehen, ne? Oder
eine Superzelle ist schon Fachbegriff für der Meteorologie, ja.
Okay.
Deswegen ist es ein bestimmter Gewittertyp. Jetzt im Detail passieren müssen da natürlich per Definition ein paar Sachen noch dazu passieren, aber da gehen wir dann schon richtig in die Meteorologie ein.
Okay, weil man hört es in den letzten Jahren ja so ein bisschen auch mal in den normalen Medien, das hat man ja früher nicht so gehört, dann hört man, ja, es können sich auch Superzellen bilden und irgendwie wahrscheinlich viele Leute wissen es nicht genau. Also danke einmal kurz für die Erklärung, nochmal einmal kurz zurück zum Thema Wetter und Fotografie. Du hast ja gerade gesagt, früher mit einer Ritschrad-Kamera fotografiert, du warst immer schon wetterbegeistert und hast du Wetterphänomene schon von Anfang an da fotografiert oder hast du auch mit anderen Dingen angefangen? Also so vom Werdegang nochmal, würde mich nochmal interessieren. Was war zuerst, die Fotografie oder das Wetter? So?
Das kam also, die Interessen kamen so parallel, würde ich sagen. Also das eine war, also die Ritschratsch-Fotos im Familienurlaub, das waren dann ja eigentlich eher Landschaft und so Schnappschüsse, würde ich sagen. Aber parallel wuchs das Interesse an Naturwissenschaften, speziell an Meteorologie. Da war ich, lass mich da so 12, 13 gewesen sein oder so. Und das ging dann über ein paar Jahre eigentlich so weiter. Immer so ein paar Schritte, einen Schritt vor den anderen, was das Wissen angeht. Eltern haben mich immer zum Geburtstag oder Weihnachten dann mit Sachbüchern auch versorgt. Das fand ich immer ganz gut. Da habe ich dann damals schon hier und da was Gutes lernen können. Aber dann so Ende der 90er kam dann das Internet. Und dann hat man auch ein bisschen, also ich hatte vorher schon, meine Mutter hat da vorher sogar schon recherchiert gehabt und über Buchhandlungen Bücher aus den USA besorgt und so Geschichten. Und dann war schon mal so das erste Mal so, okay, wow, das ist schon was anderes, was man von da drüben sieht. Und als das Internet kam, kriegte man ziemlich ja dann damals schon Ende der 90er in Echtzeit mit, was dann aktuell auch drüben immer passiert. Mhm. Und da war irgendwie vorbei. Und dann wusste ich, okay, also dann ging es auch so Richtung, dass ich 18 wurde. Und da dachte ich, du hast doch bald einen Führerschein. Warum sollte man das nur in den USA können? Also habe ich mich mit 18 direkt ins Auto gesetzt quasi und bin ab da dem Wetter hinterhergefahren. Und dann ging das auch relativ zügig, dass dann eigentlich dann auch, sage ich mal, der Fokus erstmal wieder von der Landschaft weg Richtung Wetterfotografie dann sehr lange erstmal gelaufen ist. Dass ich zurück zur Landschaft kam, das ist ja, boah, das hat bestimmt dann nochmal 10 Jahre gedauert. Vorher war das eigentlich fast ausschließlich Wetter.
Okay. Interessant.
Und ja, jetzt mittlerweile ist es so 50-50 wieder, würde ich sagen.
Ich würde ganz gerne mal den Schlenker machen, und zwar dann zu deinem Instagram-Account, da habe ich nämlich vorhin so ein bisschen rumgestalkt. Und mich würde mal interessieren, ob du ein Lieblingsbild hast. Also ich habe auf jeden Fall eins, und zwar ist es gleich das zweite von oben mit der, ich muss mal kurz gucken, ja, auch Death Valley ist das hier. Also super coole Lichtstunde, die du dir eingefangen hast, ne? Mit dem, es muss ja auch ein Sturm sein, gehe ich jetzt mal stark von aus dem Hintergrund. Das kannst du wahrscheinlich besser erklären.
Genau.
Aber hast du irgendwie ein Bild, wo du sagen würdest, ja, das ist, boah, das hängt hier bei mir, ja, über der Couch, über dem Klo oder so, weiß ich nicht. Sag mal, vielleicht gibt es da eins.
Also ich sag mal, erklären. Du sprichst schon eins meiner Lieblingsbilder auch an. Also das ist auf jeden Fall, also bei Instagram die ersten drei oben, das sind eigentlich genau auch meine Lieblingsbilder, wenn man so will. Das eine, also wir sprechen jetzt über meinen Instagram-Account, das können die Hörer natürlich jetzt nicht sehen, aber ihr packt den ja, denke ich mal, in die Shownotes.
Genau. Also ja, wir verlinken auch ein paar von den Bildern bei uns auf unserem Instagram-Account. Also wir verlinken das alles.
Ja, also das erste ist eigentlich so, weil das vom Erlebnis, also es ist auch fotografisch Highlight gewesen, aber das war vom Erlebnis halt sehr toll, weil wir uns für dieses Gewitter, was jetzt direkt als erstes oben links ist, 4 Stunden nicht vom Fleck bewegen mussten und einfach da einfach die Show genießen konnten. Das war das stressfreieste Gewitterfotografieren, was ich hier hatte. Und von dem, ohne uns zu bewegen, haben wir 2 Tornados gesehen an dem Tag und wie die Wolke sich über 4 Stunden immer wieder verändert hat, etc. Aber zurück zu deinem Bild, was du jetzt eben angesprochen hast. Das ist tatsächlich eins meiner, also mein Lieblingslandschaftsbild auf jeden Fall, weil ich dafür, ich glaube, 7-mal habe ich es versucht, das zu fotografieren, beziehungsweise nicht versucht zu fotografieren. Ich war 7-mal dort im Death Valley, ist das entstanden.
Ja.
Und kein Mal war die Bedingung dafür da. Und dann waren wir, das ist glaube ich 2018, 2019 war es, entstanden. Und ich weiß noch, wie wir mit dem Ranger gesprochen haben. Da unten ist ja kein Handyempfang in dem Tal, gar nichts. Also wir waren eigentlich mal blind unterwegs, was so Wettervorhersagen anging. Aber mit dem ein bisschen gequatscht und der meinte dann sonst, ja, passt heute Abend auf, heute Abend wird es windig. Und ich nur so, Moment, Wind? Wie viel? Ja, so irgendwie 50 bis 60 Meilen Wind. Ich so, okay. Und dann mit meinen Freunden, mit denen ich da, also 2 befreundete Fotografen, dem Frank und dem Adrian, war ich ja da. Und dann habe ich direkt gesagt, ey, wir müssen in die Dünen heute Abend, unbedingt. Weil da war klar, wenn da Wind reinknallt und der Sand hochgeschleudert wird und die Sonne knapp über den Bergen im Hintergrund steht und dann so mit dem Gegenlicht, das wird der Wahnsinn. Und
magst du vielleicht nochmal zu dem Bild ein bisschen mehr erzählen? Also ich bin jetzt nicht vor Ort, ich kenne die Gegend das hier natürlich gar nicht.
Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? Musstet ihr ganz lange hinlaufen? Es sieht ja ein bisschen aus wie die Sahara so ein bisschen. Also ich war auch noch nicht in der Sahara, aber mein Verständnis sagt mir jetzt, okay, das sieht sehr, sehr nach viel Wanderung aus, bevor man so einen Blick hat. Oder stehen hinter euch Parkplatz aufgereiht, 120 Autos und alle stehen nebeneinander.
In der Tat nicht. Also ich sag mal so, ist das eine Mischung aus beidem. Also wir waren da komplett alleine, wir mussten schon was laufen, aber das ist nur so eine knappe Stunde gewesen vielleicht. Also das ist ein Dünenfeld, das sind die Mesquite Dunes im Death Valley Nationalpark in Kalifornien. Es gibt da genau das, was du beschreibst, gibt es auch direkt an den Dünen ran, diesen besagten Parkplatz, wo dann alle Touris quasi stehen, aber
stehen
die, dann, Das sind dann aber, sage ich mal, nicht die Fotografen. Die Fotografen wissen schon, wo man zu welcher, also zum Sonnenuntergang, vor allem in diesen Dünen, das beste Licht hat und wo man dann am besten hinläuft. Hm. Und da muss man dann halt ein bisschen, sage ich mal, noch nicht mal auf diesen Parkplatz fahren, da fährt man ein paar Kilometer weiter und dann läuft man in ein ganz anderes Gebiet dieser Dünen dann einfach hinein. Und das ist so eine Stunde ungefähr Fußmarsch.
Okay,
natürlich bei dem Wind nicht so angenehm, wenn die ganze Zeit der Sand schon quasi überall hinfliegt. Aber das ist noch nicht mal das Schlimme. Das Schlimmere ist eigentlich, wenn du auf deinem Campingplatz deinen Schlafsack zeitgleich in deinem Zelt hast liegen lassen. Das macht dann gar keinen Spaß mehr, weil du hast dann den Rest des Trips Sand im Schlafsack, weil du kriegst ihn nie wieder da raus.
Und im Schlimmer.
Ey, das, du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Sandschlacht war. Das ist also mein Zelt, das glitzert bis heute noch von diesem Sand, weil du den nicht vollständig wegkriegst. Und also, ja, aber wie gesagt, es war es wert. Wir haben ausgiebig gefeiert danach, weil wirklich die Bedingungen waren. Also habe ich ewig drauf gewartet, dass das mal funktioniert. Und man ist leider ja nicht so oft dann vor Ort. Wenn, das kommt zwar relativ häufig vor, aber es muss halt passen, wenn man mal da ist.
Genau.
Ja.
Olli, ich glaube, deine Frage hat Dennis jetzt schon vorweggenommen.
Genau, meine nächste Frage wäre gewesen, größte fotografische Herausforderung für dich. Ist es damit beantwortet oder gibt es noch eine Sache, wo du sagst, das war noch ein Müh mehr Schweiß?
Echt, das ist echt schwer. Also das gehört auf jeden Fall dazu, würde ich sagen. Vielleicht
technische Herausforderungen.
Das war technisch zum Beispiel gar nicht so schwierig. Dafür war der Wind noch nicht stark genug. Das ging noch. Es war eigentlich eher, gerade jetzt im letzten Mai, war, als wir in New Mexico waren, Gewitter fotografiert haben, bei Nacht. Und da hat auch wieder Wind eine Rolle gespielt hat. Und wir hatten Böen bis 140 Sachen. Da kannst du, egal was du da machst, das vibriert das Stativ, egal wie schwer das ist, egal was du da tust. Der Wind ist einfach viel zu krass. Und da vernünftig scharfe Fotos rauszuholen, am besten auch noch den Zeitraffer vernünftig dann aufzunehmen. Mhm. Also das war wirklich brutal. Das war, und du stehst da mit drei Leuten und du musst dich natürlich auch absprechen, weil du kannst ja nicht nur fotografieren, du musst bei der ganzen Geschichte auch irgendwie gucken, dass das Ganze sicher vonstatten geht, weil das Gewitter bewegt sich noch auf dich zu und so Geschichten. Mhm. Und bei dem Wind brüllst du dich natürlich dann auch, natürlich auch noch an, weil es viel zu laut alles ist. Also das war physisch sehr anstrengend, muss ich sagen, weil das auch, das muss man sich vorstellen, das war schon der Nacht und wir hatten schon 6-7 Stunden am Stück die Gewitterjagd hinter uns. Also wir waren eigentlich schon bereit, körperlich zu sagen, das war's für heute, aber dann ging es eigentlich erst so richtig los. Also das kann schon sehr, sehr, sehr anstrengend werden, gerade wenn man sich, obwohl man denkt, ja, man fährt ja nur Auto oder sowas, nee, aber wenn man das 4 Wochen am Stück macht und dabei dann 20.000 Kilometer plus x abreist mit fragwürdigen Hotels zwischendurch und so. Also das ist zwar, also das machst du auch nur, wenn du einen an der Waffel hast, so wie ich. Oder und natürlich und eine totale Leidenschaft für was. Aber ich meine, jeder, der für eine Sache extrem brennt, der nimmt auch gerne Strapazen in Kauf. Also das muss ich sagen, aber
würde ich so unterstreichen,
Ich glaube aber ansonsten, was ich, sage ich mal, ein bisschen greifbarer ist, so von, das wird der Oliver mir, glaube ich, zustimmen, weil er war nämlich auch schon da. Da muss ich sagen, weil ich es auch unterschätzt habe, war eine Wanderung zur Subway im Zion National Park. Und da habe ich einfach zu wenig Essen dabei gehabt und ich habe gemerkt, wie ich echt auf dem Rückweg Probleme bekommen habe, weil ich völlig im Eimer war.
Ja, das kann ich genauso nachvollziehen, ging mir ganz genauso.
Ja, und dann am Schluss muss man noch diese Klippe, dann auch aus so einer Schlucht wieder die Klippe zum Auto hochkraxeln und ich habe ich weiß nicht, wie lange ich diese Klippe da hochgebraucht habe. Also es war auf jeden Fall grenzwertig, weil ich zu wenig gegessen habe und war völlig im Eimer. Also da muss ich sagen, das war so körperlich von dem, wie ich meine, was vielleicht viele nachvollziehen können, wenn man halt dann sehr lange wandern geht oder sehr schwieriges Terrain hat und Gelände und einfach körperlich dann super anstrengende Geschichte. Und das gehört auf jeden Fall dazu.
Vor allem, wenn man es nicht jede Woche macht, ne? Wie andere vielleicht, die da wohnen oder sowas, ne?
Ja.
Die vielleicht jede Woche wandern gehen, ne? Das ist immer der Unterschied, ne?
Ja,
also ich kann das nachvollziehen.
Bei mir war das genau auch noch der Tag, nachdem ich angekommen bin. Also noch schön mit Jetlag auch noch in den Knochen und so Geschichten. Das war super. Nee, es hat sich aber gelohnt, weil ich fand, dass da, also es war.
Ja, ist mega geil, ne?
Das war phänomenal. Ich habe den ganzen Tag da nicht einen Menschen getroffen, auf der Wanderung, was ich mich wundere, weil wer da schon mal war, da gibt es nur den einen Weg rein und raus, beziehungsweise es gibt einen zweiten, aber den machen ja die wenigsten.
Ja.
Aber das war
keinen getroffen. Also ich wurde gefühlt von jedem überholt.
Echt?
Also, ich habe 20, 30 Leute überholt. Locker.
Nee, niemand nicht.
Olli, das ist bei uns nicht schwer. Bei uns beiden.
Ja, okay. Der Dennis ist aber natürlich auch ein drahtiger Typ. Ne? Der hat die wahrscheinlich auch direkt alle abgehängt.
Nee, aber auch auf dem Rückweg nicht. Gar nichts. Also es hat mich auch gewundert. Da standen auch Autos oben auf dem Trailhead.
Ja.
Aber nix. Also ich habe mich auch gewundert. Aber ich meine, viele dürfen, ich glaube auch nur 20, 30 pro Tag dürfen da rein oder sowas. Ne? Irgendwie sowas.
Ja.
Ja, auch mit einer Genehmigung und so. Genau. Aber das war aber auch trotzdem abseits von dieser Anstrengung damals, weil an die erinnere ich mich wirklich noch sehr gut, aber einfach eine phänomenal schöne Wanderung.
Ja, definitiv. Also wir halten fest, du bist auf jeden Fall auch ein Mensch, der vor Herausforderungen, sei es wandermäßig, sei es widrigen Sturmbedingungen im Bass Valley mit Sandsturm oder halt Stunden- und nächtelangem Autofahren nicht zurückschreckt, um geile Bilder zu kriegen.
Nein, definitiv nicht. Aber ich sag mal so, das, was ich noch am schönsten eigentlich finde, weil das mich einfach vom Kopf her sehr entspannt, ist dieses 2-3 Wochen einfach nur im Outback in der Wüste rumhängen, um zu fotografieren. Also klar, und daher kommt auch Dreck und Steine, weil nachher ist alles staubig und Co. Also unter anderem, aber das macht einfach. Also, wo du kein Handyempfang mehr hast und nichts. Also, wo du wirklich mal komplett dich entspannen
rausziehen kannst. Ja.
Komplett. Also, so. Und vor allem diese Stille in der Wüste dann auch noch dazu. Also,
das stimmt.
Ja. Ich habe das noch nie so leise erlebt wie in der Wüste. Also, und das ist jedes Mal aufs Neue anders reizvoll, wie jetzt zum Beispiel ein Unwetter, was natürlich richtig Bambula am Himmel macht und auch vom Lärm her. Aber es ist anders extrem, weil wir das hier in unserer Ecke, also wenn du jetzt in Deutschland rumrennst und sagst, hier ist es total leise, da hast du aber irgendwo einen Baum, der raschelt im Wind oder sowas. Es ist anders leise, aber wenn du gar keine Geräusche mehr hörst, das ist einfach nur abgefahren. Also das kann ich eben nur empfehlen, wer das noch nicht erlebt hat.
Aber interessant, dass dich beides so parallel fasziniert. Also das laute, hektische Gewitter und die leise, ruhige Wüste.
Ja. Das sind die Gegensätze wahrscheinlich, die dich so ein bisschen anziehen. Ne?
Du Mike, sag mal, gibt es eigentlich noch Plätze für unseren Workshop?
Ja, aber da müsste man jetzt wirklich schon ziemlich schnell sein.
Wann und wo ist der nochmal? Sag mal eben.
In Hamburg zu Fotopia am 11.10.24.
Ja geil, dann machen wir so blaue Stunde und so ein Gedöns, ne?
Genau, Komposition finden, Challenges und ich weiß nicht, wollten wir auch Zeitraffer machen oder?
Ja, können wir machen. Wo buchen die Leute das Ganze denn?
Ganz einfach im Link in den Shownotes oder unter www.mike-herford.de/shop.
Ja geil, okay. Dann schnell sein und ich würde sagen, jetzt Schluss mit Werbung und weiter geht's im Podcast.
Dennis, eine andere Frage. Meteorologe und Geograf habe ich mir aufgeschrieben. Daher Wetterfotografie in Fragezeichen. Was wäre denn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, du würdest jetzt kein Meteorologe sein oder Geograf? Was wäre dann? Ist eine rein metaphorische Frage, ich weiß, aber irgendwie ist mir die eingefallen. Und ich wollte mal wissen, was würdest du da machen? Würdest du trotzdem fotografieren oder?
Ich würde wahrscheinlich immer noch Vollzeit fotografieren, ja.
Ja.
Also vielleicht dann, um meine Rechnung zu bezahlen, noch ein paar andere Sachen. Natürlich, die vielleicht dann nicht so in der Öffentlichkeit stehen wie meine eigentliche Fotografie. Aber ich denke, ich wäre auch, also zumindest wäre ich kreativ irgendwo unterwegs. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, kurz und knackig. Mehr wollte ich nicht wissen.
Dann mal nicht kreativ, technisch gefragt. Du hast, glaube ich, vorhin schon kurz angerissen, dass du mit Nikon fotografierst. Also deswegen nochmal die Frage, aber kannst du ja beantworten damit. Mit welchem Kamerasystem fotografierst du aktuell und hast du sowas wie eine Lieblingsbrennweite?
Lieblingsbrennweite? Ja, da muss ich gleich nochmal drüber nachdenken. Fangen wir erstmal mit den Kameras an. Ich bin immer noch, also meine treue D850 ist immer noch bei mir. Und die wird auch mit Sicherheit noch, solange sie nicht irgendwie sich anders entscheidet, noch was länger bei mir bleiben, weil ich bin super zufrieden mit ihr. Und vor allem gerade unter den Bedingungen, unter denen ich die Kameras manchmal bringe, hat die mich noch nie im Stich gelassen. Also bei diesem Staub-Sandsturm, also da habe ich das erste Mal gedacht, die macht es danach nicht mehr. Die hat nur gegrinst und weitergemacht. Also
schützt du die irgendwie, packst du irgendwas drüber oder legst du die einfach so voll in den Sandsturm rein?
Nee, also auf dem Stand, also auf dem Boden darfst du da gar nichts legen, da hast du verloren.
Das meine
da ich. Da hättest du bei den Bedingungen echt verloren gehabt. Nee, aber auf dem Stativ, ja, Ich sag mal so, die Stellrädchen haben ein bisschen geknarzt so danach, aber das war nach 2 Tagen dann auch wieder gut. Also natürlich danach ein bisschen sauber gemacht, logisch.
Ja.
Aber die ist mir schon nass geworden und sonst was, also so richtig nass. Und also die hat schon viel gesehen. Also und wo ich dachte, ja, nee, aber die bleibt noch was länger bei mir mit Sicherheit, bis die sich selbst entscheidet, nicht mehr weitermachen zu wollen. Und seit Anfang letzten Jahres bin ich mit der Z6-2 unterwegs.
Mhm.
Und jetzt warte ich eigentlich, wie gesagt, wenn die D850 mal nicht mehr will, dann kommt die Z8. Oder dann halt schon der Nachfolger, je nachdem, wie lange die D850 noch macht.
Oh, aber
gehe ich von aus. Also ich meine, ich benutze die mittlerweile, jetzt ist das meine Zeitrafferkamera, also meiste Zeit. Das heißt, der Shutter wird natürlich jetzt, der muss ganz gut was tun, auf jeden Fall. Also das wird wahrscheinlich dann irgendwann eher ihr Tod sein. Okay. Aber trotzdem, ich habe die jetzt auch schon einige Jahre, also bin super zufrieden mit der Kombo. Also besser kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich finde es auch cool, dass ich jetzt, wenn was sein würde, mein Nachfolger quasi schon feststeht und ich mir da gar nichts Neues überlegen müsste. So, ne?
Ja, aber das macht es einfach, definitiv. Kurz eine Zwischensache nochmal eben, bevor wir auf die Lieblingsbrillen weitergehen, vielleicht nochmal einfach an alle Zuhörer da draußen. Ich finde, wenn ihr euch jetzt einfach nochmal Dennis Instagram-Stream anguckt und generell, was er so an Fotos macht und sein Bildband und so weiter, das ist wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass man absolut nicht den allerletzten Schrei, der gerade auf den Markt gekommen ist, braucht, um genauso gute Fotos zu machen, sondern dass man auch mit einer, ich weiß nicht, wie alt ist die D850? 10 Jahre? Ist die doch bestimmt schon auf dem Markt. Vielleicht 8 Jahre sowas, würde ich jetzt mal sagen. Aber 8, 9 Jahre.
Ja, die ist schon jetzt echt lange da.
Und das spielt gar keine Rolle, ob man eine 8 Jahre alte Kamera hat oder ob man das Neueste vom Neuesten hat.
Wichtig ist,
was man damit anstellt.
Kann ich gerade auch mit einwerfen. Also jetzt, wie gesagt, die Z6-2 habe ich letztes Jahr erst gekauft. Und bis dahin habe ich noch eine D800 als Zweitkamera die ganze Zeit benutzt. Ja. Und das war vorher meine Erstkamera und als die D850 kam, hat sich das dann halt gewechselt. Aber ich habe immer 2 Kameras dabei, weil ich meistens beim Stormchasen mache ich einmal Zeitraffer und einmal normale Fotos eigentlich.
Genau.
Und aber auch allein aus Backup-Gründen. Eine Kamera kann, was weiß ich, mir runterfallen, kaputt gehen, egal. Und einmal passiert auf dem Trip, passiert mir nie wieder. Also, dass ich dann keine Kamera mehr hatte.
Ja.
Ja, aber selbst mit der D800 war ich mega happy.
Ja.
Also das tut sich mittlerweile auch alles nicht mehr so wirklich, finde ich. Also technisch jetzt gesehen. Also klar gibt es jetzt bei den neuen immer hier schöne Spielereien, die natürlich einem das Leben einfacher machen. Es gibt natürlich hier und da Nuancen, wo es dann natürlich, wenn wir jetzt wieder ums Rauschen und sonst was reden, wo das dann natürlich krasser ist als bei der anderen etc., aber ich sag mal so, in 95% der Fälle macht das überhaupt keinen Unterschied. Oder sogar 98% der Fälle.
Ja, bin ich bei dir.
Ja, definitiv. Also und vor allem, man soll Spaß am Fotografieren haben und nicht, also mir wurde immer gesagt, und das sagt mir gefühlt jeder, den ich immer so treffe, natürlich auch, und ich sag das auch immer jedem, der Fotograf macht natürlich immer noch das Foto. Also du kannst die geilste Kamera haben, das besttechnisch sauberste Foto haben oder sowas. Wenn das Motiv Käse ist, ist das Motiv nix. Also, dann ist das... Dann
das würde ich so unterstreichen.
Dann Motiv ist das und ja Licht auch ist nix, tausendmal wichtiger als alles andere.
Eben, definitiv, absolut.
Das sehe ich auch ganz oft bei Workshops zum Beispiel, so, da kommen die halt auch mit riesengroßen Gerätschaften da an, die selbst ich nicht bedienen kann, wo ich mich frage, sag ich mal, okay, du hast jetzt noch gar keine Ahnung vom Bildaufbau oder sowas, ne? Warum hast du dir jetzt so eine teure Kamera gekauft? Ja, aber ich brauche das ja und so. Also ich glaube schon, dass das gerade bei Hobbyfotografen, bei Anfängern auch, die nicht so das technische Verständnis dafür haben, dass die schon sehr stark getriggert werden. Ich würde mich jetzt, wenn ich Anfänger wäre, glaube ich auch dazu zählen, weil ich zumindest erstmal, natürlich, welches Geld dazu habe auch, ne? Das ist ja eine andere Frage. Dann würde ich mich, glaube ich, schon so ein bisschen triggern lassen dazu, ne?
Ja.
Aber
deswegen sagen wir das ja nochmal, dass es halt darauf nicht ankommt, weil wir alle irgendwo, also ich bin ja auch schon, was das angeht. Logisch. Aber ich finde es halt gerade, Dennis ist echt nochmal so ein Beispiel, weil ich das halt weiß, dass er schon lange mit älterer Technik fotografiert. Und der ist einfach nochmal so ein super Beispiel dafür, dass es halt nichts ausmacht am Ergebnis. Im Gegenteil.
Nee, ich mache das ja, aber es ist bei mir aber auch eigentlich generell der Fall. So. Also ich nutze Sachen gerne, solange sie funktionieren auch. Nicht jetzt kommt was Neues und dann brauche ich das auch wieder neu. Natürlich beobachte ich den Markt. Ich weiß jetzt auch, dass die Z8 da ist und dass ich die total toll finde. Und alles, und ich die natürlich auch gerne hätte, aber ich brauche sie jetzt nicht. Ja. Das ist halt das Ding. Ich sage dann auch immer gerne den Leuten, wenn die vielleicht jetzt anfangen wollen, kauft euch nicht direkt das Teuerste, kauft was wo und fangt erstmal an. Und das Geld, was ihr jetzt vielleicht gespart habt, steckt das lieber in die Fotos rein. Im Sinne von, wenn ihr irgendwo hinfahren wollt, ein Foto machen, wenn ihr irgendwo in Urlaub fliegen wollt, da fotografieren, gebt das Geld lieber da aus und fotografiert. Und es bringt euch nichts, wenn ihr 5.000, 6.000 Euro für Equipment ausgebt und dann auch nicht rausgehen könnt fotografieren, weil die Kohle alle ist. Also dann
absolut richtig.
Da reicht auch ein Bruchteil, um erstmal loszulegen, aber das Wichtigste ist, geht raus, fotografieren und vor allem das Beste an allem ist, ist noch nicht das Foto, nicht die Kamera. Immer wenn ihr draußen unterwegs seid und fotografieren geht, habt ihr ein Erlebnis. Und das ist das Wichtigste von allem, meiner Meinung nach. Absolut. Ich fotografiere, glaube ich, für mein Leben gerne, gerade weil es irgendwie immer Erlebnisse generiert, die und viele davon für immer in Erinnerung bleiben. Und das, finde ich, ist das Wertvollste an allem. Mhm. Wenn dabei natürlich noch ein gutes Foto bei rumkommt und ich die Erinnerung damit noch präsenter mir beibehalten kann, perfekt.
Ja.
Ja. Wir würden noch mal ganz gerne wissen wollen, oder ich besser gesagt, ich bin jetzt nicht so in dem Thema drin, was jetzt Storm Chasing angeht.
Tatsächlich. Darf ich noch mal einmal zwischenfragen? Ich habe noch.
Nein.
Er ist uns noch die. Er ist uns noch seine Lieblingsbrennweite schuldig, Mike.
Stimmt. Ja, ja, stimmt.
Okay. Entschuldigung, sonst vergessen wir das. Aber das will ich ja noch wissen.
Okay. Ich sag mal so. Ich habe nicht die Lieblingsbrennweite. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich sag mal, meiste Zeit 16 bis 35 das Nikon. Mhm. Aber noch nicht der Z-Mount, noch die alten. Mhm. Aber halt die Brennweite. Dann mal ab, also sowohl für Gewitterfotografie, also bei Gewitterfotografie ist fast alles Weitwinkel, ganz selten mal Tele. Also 16 bis 35 Nikon ist, sage ich mal, würde ich so 70% der Zeit eigentlich drauf. Dann hin und wieder, das gilt sowohl für Landschaften als auch Gewitter, hin und wieder das 12 mm Laowa.
Ultraweitwinkel.
Eben, wenn ich mal wirklich einen richtigen Klopper an Gewitter vor der Nase, und das ist schon sehr nah, und zum Beispiel, da lohnt sich das mal. Oder wenn man mal meine Fotos guckt, vor allem in der Wüste mag ich gerne sehr abgefahrene Vordergründe. Krasse verschiedene Bodenstrukturen und so ein Kram. Da nutze ich dann natürlich auch gerne das 12er, um das dann noch näher ranzukommen, etc. pp. Also dann ist das meine Wahl to go. Aber gerade in der Landschaft habe ich sehr viel Spaß am 70 bis 200 Nikon.
Okay.
Da kann ich mich, also da hätte ich früher nie gedacht, ich habe früher fast alles mit Weitwinkel gemacht, aber das hat sich auch so in den letzten 4, 5 Jahren so entwickelt, dass das schon richtig in der Landschaft Spaß macht.
Okay, also das Death Valley Bild ist damit wahrscheinlich gemacht, ne?
Das ist damit gemacht, ganz genau. Und selbst da hätte ich gerne noch mehr Brennweite sogar gehabt. Okay. Ein bisschen, muss ich sagen. Nee, aber das kann unter Umständen auch mal, wenn man sehr auf Weitwinkel fokussiert ist, kann ich nur sagen, leiht euch mal ein Tele und probiert euch einfach mal aus. Mir hat es auf jeden Fall den Horizont sehr erweitert.
Ja, okay. Cool.
Jetzt kommen wir zu meinem Horizont,
der noch
nicht so erweitert ist. mich würde interessieren, was würdest du denn für Tipps geben für einen Anfänger? Also klar, wir gehen jetzt mal von dem Normalo aus, der jetzt hier nicht irgendwie jedes Jahr zweimal in die USA fliegen kann. Wenn ich jetzt Wetterfotografie rein theoretisch machen möchte, was würdest du mir für Tipps geben, 2, 3 Tipps vielleicht, die du einem Anfänger quasi geben würdest dazu? Was würdest du mir sagen, was würdest du mir raten? Was kann ich tun, um vielleicht annähernd tolle Wolkenbilder vielleicht zu fotografieren oder ähnliches?
Also grundsätzlich erstmal ein bisschen, sag ich mal, mit den absoluten Grundlagen der Meteorologie, was Gewitter angeht, ein bisschen vertraut machen, sich da ein bisschen einlesen, dass man so ein bisschen weiß, wie ein Gewitter funktioniert. Das reicht für einen Anfang. Da muss man jetzt nicht tief in die Materie einsteigen oder sowas, aber so ein bisschen, damit man ein kleines Gefühl dafür bekommt, was passiert da eigentlich am Himmel. Nur so ein bisschen. Da reichen wirklich die Grundlagen. Ein paar Wikipedia-Artikel reichen da auf jeden Fall schon aus, um ab und zu ein bisschen an so ein Gespür dafür zu bekommen. Dann auf jeden Fall Sicherheit, würde ich sagen, ist ein großes Thema. Also Blitze sind lebensgefährlich, machen wir uns nichts vor. Und natürlich bewegt, also deswegen nicht da ins Risiko gehen, was Blitze angeht. Also im Zweifel lieber wieder ins Auto setzen, sich nicht vom Blitz erschlagen lassen. Ich bin da auch oft so, wenn ich echt Zweifel kriege, und wie gesagt, ich mache das schon lange, aber manchmal kriege ich auch Zweifel, dass mir das ein bisschen zu bunt wird mit den Blitzen. Ich lasse die Kamera dann vielleicht noch was draußen stehen, aber ich setze mich dann vielleicht auch schon mal ins Auto und lasse die Kamera dann von selbst rattern, weil es einfach dann mir eine Nummer zu
heftig,
zu heftig wird, vielleicht, weil dann ein Blitz an der falschen Stelle und dann war es das so. Und also wie gesagt, also so ein bisschen gesunder Menschenverstand sollte natürlich dabei sein. Und vor allem, wenn man Gewitter fotografieren geht, man ist ja dann zwangsläufig mit dem Auto unterwegs. So, ja. Also passt, das gilt aber eigentlich immer, aber trotzdem, dann nicht ruhig bleiben, nicht hektisch werden, Straßenverkehr ist noch mit Abstand das Gefährlichste an der ganzen Geschichte. Vor allem an der Gewitterfotografie. Also das ist wirklich noch das Gefährlichste. Gerade wenn man dann auch mal ins Gewitter reingerät oder sowas, dann lieber sicher irgendwo anhalten, abwarten und jetzt nicht auf Teufel komm raus da durchjagen oder sowas, weil dann stürzt man einen Baum hier um oder die Sicht ist schlecht, Wind, Regen, Aquaplaning, alles. Mhm. Also wie gesagt, Autofahren ist da wirklich nicht so, also ist meiner Meinung nach mit Abstand das Gefährlichste an der ganzen Geschichte nach wie vor. Mhm. Und idealerweise macht man es zu zweit, weil dann kann der eine sich aufs Autofahren konzentrieren und der andere kann, sage ich mal, im Handy in der Hand schauen, wo man langfahren möchte und so ein bisschen das Gewitter da auf dem Radar oder sowas beobachten und schauen, wo zieht denn das überhaupt lang und dann dementsprechend vielleicht sagen, dass wir jetzt einen Ort XY fahren müssen oder zumindest in die Richtung, dass wir vor das Gewitter fahren können und dann auch vielleicht dann auf dem Satellitenbild oder sowas im Vorfeld dann schon irgendwo einen Standort raussucht, wo man sich hinstellen kann, vielleicht bevor man überhaupt da angekommen ist. Dann ist das auch alles ein bisschen entspannter. Dann weiß man schon, wir steuern jetzt Punkt XY an und wenn wir da ankommen, sind wir vor dem Gewitter da und dann alles gut, können wir Kameras aufbauen. Können wir
loslegen. Ja.
Also Arbeitsteilung ist da auf jeden Fall wirklich das A und O. Ich hatte da immer Glück, dass da auch schon, sag ich mal, ein Freund von mir, mit dem ich das auch schon jahrelang mache, der ist jetzt nicht so der Fotograf, der ist einfach wetterbegeistert, aber da war immer die Arbeitsteilung immer ganz gut, sag ich mal. Dann ist er mal gefahren, ich bin mal gefahren, hat das Radar bedient oder sag ich mal die Navigation und sowas. Also, aber generell, das Einfachste ist, es gibt wirklich mittlerweile viele Leute, die das machen. Hört euch um in der Szene, sprecht die Leute an von wegen, ey, ich will damit jetzt mal anfangen oder sowas. Mal vielleicht bei einem mitfahren oder sowas, einfach mal den Leuten, die das schon seit Jahren machen, mal über die Schulter schauen, ein bisschen Erfahrung sammeln auf jeden Fall. So, für uns, wir haben das damals alle mehr oder weniger fast, sage ich mal, einfach blind gemacht. Damals gab es noch nicht mal mobiles Internet oder sowas. Wir haben zu Hause gesessen, geguckt, das kam und dann ja ab ins Auto und ab da war Blindflug. Da konnten wir nur noch mit der Nase fahren und gucken, was am Himmel passiert, weil wie gesagt, da gab es noch keine Smartphones, kein mobiles Internet, gar nichts. Also das war dann schon abenteuerlich zeitweise, aber da hat man viel gelernt, sage ich mal, vor allem auch über die Meteorologie an sich. Mhm. Aber die Erfahrung, je öfter man es macht und dann mit mehr Erfahrung, desto mehr Erfolge wird man auch haben. Und wie gesagt, es muss nicht das krasseste Unwetter sein, was die schönsten Bilder gibt. Das ist auch ein absoluter Trugschluss.
Okay. Siehst du, Olli, also nächstes Mal nicht allein losfahren.
Beim letzten Mal bin ich doch hinter Dennis hergefahren.
Ja, wir haben uns auf der Autobahn wirklich fahrenderweise dann getroffen. Und dann sind wir im Konvoi noch bis nach Osnabrück, glaube ich, ne?
Ja, bis nach Osnabrück.
Genau. Ey, aber Niederlagen gibt es öfter als Siege bei der Gewitterjagd, definitiv. Deswegen weiß man dann auch, wenn mal was Tolles passiert, sehr zu schätzen, weil das wirklich nicht die Regel ist eigentlich. Mhm. Also da ist Landschaftsfotografie doch deutlich entspannter und auch da ist das Licht nicht immer gut. Ja, aber
da kommt man halt wieder.
Es ist halt nicht so dynamisch, auch nicht für sich selbst, was man da so tun muss. Ne? Aber trotzdem, ey, ganz im Ernst, aber guck mal, das ist jetzt wieder, wären wir nicht rausgefahren, hätten wir diese Erinnerung nicht an diesen Tag, auch wenn wir kein tolles Foto an dem Tag geschossen haben, aber wir hatten trotzdem wahnsinnigen Spaß.
Das hatten wir.
Das stimmt. Und darum geht es doch eigentlich in der Hauptsache. Ne? Also,
bis Olli vom Blitz getroffen wurde, ne?
Nee, vom Blitz nicht, aber zwei Wochen vorher war ich ja ich glaube, ihr wart auch an der Zelle in Kassel dran, ne? Nee, wir warten ein bisschen südlich, aber an dem Tag waren wir parallel unterwegs und ich war ja wirklich, das meinte Mike gerade, nicht alleine losfahren. Da bin ich ja wirklich an diese Zelle von Kassel ran und bin ja einfach komplett vom Hagel überrollt worden und habe noch nicht mal ein Foto mit nach Hause gebracht.
Da hast du aber auch die Zelle erwischt.
Ja, das war auch ein Monster, das stimmt.
Ja. Aber das war für den Einstieg auf jeden Fall schon eine sehr krasse Geschichte.
Ja, das war ein bisschen zu krass, wenn man ehrlich ist, aber gut.
Ich hatte nicht früh genug Feierabend, das war mein Problem, deswegen kam ich gar nicht mehr, also deswegen war für mich schon, als ich zu Hause losgefahren bin, klar, vergiss es, brauchst du gar nicht mehr hinfahren, deswegen bin ich nach Hessen gefahren, weil da war ja auch noch ein bisschen was los, aber das Highlight des Tages, das war unerreichbar für mich leider.
Aber es ist genau das, was Dennis gerade sagte. Ne? Es ist wirklich dieses alleine losfahren und man kriegt aufs Maul. In meinem Fall sind es halt wirklich nur ein paar Beulen auf dem Autodach und nichts Schlimmes passiert. Aber ne, ein paar Autos sahen auch anders aus in Kassel. Ja. Und ein paar Bäume waren umgestürzt und so weiter, ein paar Häuser unter Wasser. Aber wenn man es wirklich zu zweit oder zu dritt macht, das ist auf jeden Fall der bessere Weg. Das würde ich auch unterschreiben, weil man halt sich das ein bisschen aufteilen kann, ne? Weil man nicht alleine alles irgendwie im Blick haben
muss.
Ja,
eben. Das ist halt nicht so von wegen, dass du dir vorher zu Hause anguckst, okay, ich muss, Sonnenuntergang ist jetzt um 20.15 Uhr, ich will das und das fotografieren. Das heißt, ich muss und so viel Uhrzeit an dem und dem Ort sein. Du kannst es nicht so genau vorplanen. Du weißt gar nicht, wann und wo du genau bist.
Ja.
Allein, also da fängt es ja schon an. Es ist einfach viel, viel mehr Fragezeichen. Also bei der Landschaftsfotografie bin ich am besten schon mal da gewesen. Ich kenne mein Motiv ganz genau, wie ich es haben will und könnte dann so oft dahin zurückkehren, bis ich einmal sage, okay, die Bedingungen sind jetzt perfekt und das Licht ist perfekt und jetzt habe ich meinen Schuss.
Ja.
Beim Gewitter hast du genau einen Schuss.
Ja.
Wenn der nicht sitzt, dann sitzt der nicht. Dann ist das, wird diese Wolke auch nie wieder so aussehen wie vorher, weil die sich ja ständig ändert. Also das heißt eben, also klar, jedes Foto von der Landschaft ist ein Unikat, aber ich würde sogar sagen, Gewitterfotos sind noch ist mehr Unikate. Genau, weil die sich halt, also sag ich mal jetzt nur mal so, die Zugspitze, nur als Beispiel, die verändert sich jetzt nicht so schnell wie eine Wolke.
Ja.
Ich weiß, das Licht sieht auch jeden Tag anders aus, ist mir völlig bewusst, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, genau. Dass das dann doch schon, sag ich mal, noch vergänglicher ist, die Sachen. Und das Problem ist, ich kann mir jetzt auch, das ist mein größtes Problem auf jeden Fall, vor allem in den Plains, also in den USA, findet man einen gescheiten Vordergrund genau in dem Moment, wo das Gewitter am besten aussieht.
Mhm.
Also wir haben schon Sachen gesehen, wo wir dachten, und jetzt einen gescheiten Vordergrund. Und jetzt, ja. Also das Gewitter ist nie da genau, wo man es haben will. Also oft fehlt dann einem so eine Sache, aber es macht es halt auch irgendwie ein bisschen aus, ne?
Das stimmt. Ich wollte noch mal einmal kurz auf deine kürzlichen TV-Auftritte. Du bist ja mittlerweile so ein richtiger TV-Star in Anführungsstrichen geworden. Es gibt jetzt aktuell vom WDR eine Doku, irgendwas Sturmjäger, Faszination Unwetter, glaube ich, die ist relativ neu. Da bist du mit dabei.
Heute, wo wir heute Abend hier sprechen, ist sie noch nicht mal im Fernsehen gelaufen, so neu ist die sogar.
Ja, aber ich habe gesehen, sie ist in der Mediathek, ich habe es auch schon gesehen, also sehr cool, lohnt sich definitiv. Mhm. Und du warst, glaube ich, auch mit deinem Buch beim NDR.
Ja.
Im habe ich auch gesehen, die Folge oder dieses, ja, ich
auf weiß dem nicht, was auf dem roten, auf dem das roten Sofa.
Das rote Sofa.
Ja, das rote Sofa.
Also du bist jetzt so ein TV-Mensch geworden. Nein, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Wie ist denn das so? Also vom Feeling ist das
ganz unterschiedlich. Es steht und fällt mit den Menschen.
Ja.
Wie immer eigentlich. Nein, also ich habe ja auch schon mal früher durch meine Fotografie Kontakt mit TV-Landschaften gemacht. Dann ist es auch immer ein riesiger Unterschied, bist du jetzt in einer Talkshow oder machen die eine Reportage über dich oder mit dir, du bist Teil davon oder gibt es nur ein Interview oder sowas. Das ist sehr, sehr unterschiedlich dann auch aufgezogen, würde ich sagen. Also jetzt so eine Talkshow und sowas fand ich, ehrlich gesagt, ich war zweimal beim NDR, also jetzt einmal wegen dem Buch auf dem roten Sofa und dann nochmal bei der großen Talkshow, wo auch mehrere Gäste dann immer zeitgleich zu Gast sind im NDR, die es schon seit den 70ern gibt oder sowas. Und ich muss sagen, das ist wirklich relativ angenehm und auch relativ einfach, muss ich sagen, weil das ist eigentlich nichts anderes als das, was wir jetzt hier machen, nur dass dann da noch ein paar Leute im Publikum sitzen und ein paar Kameras auf dich, aber die siehst du gar nicht, die nimmst du gar nicht wahr. Man sitzt da einfach zusammen und unterhält sich einfach ganz gut. Also das fand ich relativ,
okay. Ich hätte jetzt gedacht, man ist da besonders aufgeregt, weil Fernsehen und Kameras und allem, ich meine, Podcast jetzt zu Hause, kannst du in Jogginghose sitzen und gemütlich schnacken. Man sieht ja nichts, aber Fernsehen muss ja.
Ich sag mal so, damals, wo ich das erste Mal beim NDR war, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das war glaube ich 2015 oder so. Ja, klar, wenn dann aber auch dann, sage ich mal, die Scorpions neben dir sitzen und so Geschichten, weißt du, dann denkst du dir auch dreimal, okay, das ist jetzt doch nicht so alltäglich und sowas. Aber wenn die dann vor der Sendung zu dir kommen und dich fragen, ey, du bist der Fotograf, du fliegst immer in die USA und fotografierst da. Wir waren da auf Tour und immer, wenn wir da durchgefahren sind, das war total geil. Also allein das, ich kann voll und ganz nachvollziehen, warum du da hinfährst und das machst. Und dann merkst du einfach, dass das auch sag ich mal, genauso normale Bekloppte, wie du selbst bist und dann schon vor der Sendung so abgeholt wirst eigentlich so und du quatschst dann da ganz normal miteinander. Ich meine, das ist eigentlich das, was man sich ja auch wünscht und vorstellt, dass es einfach alles ganz normal ist. Klar, aber das nimmt dann natürlich dann, bevor man das erste Mal sowas macht, natürlich auch ziemlich den Druck raus, muss ich sagen, die Aufregung weg, wo du merkst, okay, die kochen auch hier alle nur mit Wasser und alles cool. Aber was ich halt mehr Probleme mit habe, ist, wenn es so, sag ich mal, Reportagen gedreht werden und dann musst du da für 5 Minuten, werden da 8 Stunden gedreht, die Einstellung nochmal, die Einstellung nochmal und jetzt halt da nochmal die Kamera so, jetzt geh da nochmal 3 Stunden. Das ist, ich weiß, ich mache das und das war jetzt hauptsächlich ich auch, das machen wir jetzt beim WDR auch für unsere Kultursendung. Das ist halt Marketing für das aktuelle Buch. Das ist auch mal, muss auch mal sein, aber du merkst auch relativ, das ist auch, sage ich mal, teilweise der Stil vom Öffentlich-Rechtlichen, so Reportagen zu drehen, kennt man dann irgendwann. Kann man gut finden, muss man nicht gut finden, also die Art und Weise, wie ein Dreh abläuft, aber wenn die Leute alle cool sind und deine, sag ich mal, dich ein bisschen verstehen können, was du da machst und die jetzt nicht irgendwie anfangen, komische Fragen zu stellen, wo du dann nur noch die Hände über den Kopf schlägst und denkst, was mache ich hier? Wenn das alles, sag ich mal, auf einer Ebene abläuft, wo es cool ist und normal, sag ich mal, wo es wirklich so eine ganz entspannte Sache ist, dann ist das, verstehe ich das ja auch, dass die ein paar Schnittbilder brauchen und sowas, damit die da überhaupt Material haben. Das ist völlig klar. Na, aber ich hatte auch schon mal Kontakte, sag ich mal, mit Sendern, dem würde ich heute nicht mehr zusagen.
Okay.
Also, weil das absolut nur noch, ich nenne es mal, heute würde man sagen Clickbaiting und Boulevard und damals war es halt Boulevard oder sonst was. Also völlig, nee. Unseriöser geht's nicht.
Aber jetzt hast du es erstmal zu Pixelpieper geschafft, von daher besser kann es eigentlich ja nicht mehr werden, würde ich jetzt behaupten.
Ich wollte gerade sagen, ab jetzt geht's nur noch bergab.
Boah. So, die Folge an der Stelle endet jetzt.
Letzte Frage, bevor wir zu einer neuen Rubrik von uns kommen, die wir uns nicht überlegt haben. Und zwar, mich würde noch interessieren, da ich selber auch Bücher schon seit langer Zeit herstelle, produziere, auch schon mit Verlagen gearbeitet habe, wie bist du zum Buch gekommen? Zum Buch Himmel und Hölle, so nennt sich das, glaube ich, ne?
Ganz genau.
Vielleicht magst du mal kurz einen Abriss geben, was ist da drin, was erwartet mich, warum das Buch, warum mit dem Verlag, das würde mich mal interessieren.
Okay, ich muss ein bisschen ausholen, also nicht weit, aber warum das Buch überhaupt, damit würde ich mal anfangen. Ich habe einen Vortrag gehalten Ende 2017 in Bayern auf einem Vortragsfestival über meine Fotografie, über meine Arbeit, was ich so tue. Und da war der Herr Adrian Rohnfelder auch mit einem Vortrag über das, was er so tut. Und wir haben uns an dem Abend dann ein bisschen, der fotografierte Vulkane, ich fotografierte Wetter. So, und dann haben wir gedacht, beides so Naturextreme. Irgendwie ganz witzig, irgendwie haben uns dann unterhalten, ziemlich schnell gemerkt, wir ticken auch ziemlich gleich, verstehen uns auch ziemlich gut und haben uns am selben Abend dann noch verabredet für ein paar Wochen später, ey, lass mal irgendwie brainstormen, vielleicht können wir irgendwas zusammen machen. Und dann ist relativ schnell, weil er war in dieser Vortragsbubble-Branche schon ziemlich etabliert und da ist dann ziemlich schnell eine gemeinsame Projektidee entstanden, Himmel und Hölle, dass wir zusammen einen Vortrag machen. Und zwar mit den höllischen Vulkanen und den himmlischen Gewittern quasi, dass wir das so ein bisschen miteinander verbinden. Ja, dann hatten wir auch so ein paar Vorträge schon gehalten und gemacht und getan. Und dann hatte Adrian aber zeitgleich schon ein Buch rausgebracht, wo es um Vulkane ging. Aber da ging es um eine Story und nicht unbedingt um die Fotografie direkt. Und dann haben wir auch gedacht, jetzt haben wir den Vortrag, jetzt wäre es cool, wenn wir dazu noch ein Buch machen. Ja, dann haben wir angefangen mit Verlägen zu sprechen, also die haben die einfach angeschrieben, Adrian hat mit seinem Verlag gesprochen, wo er das Buch vorher hatte, die haben es dann nicht genommen und dann hatten sie auf einmal doch Interesse und dann kam Corona. Dann hatten wir sehr große Vorträge, wir hatten glaube ich 10, 15 Vorträge, wir wurden natürlich abgesagt, das Buch wurde uns komplett gecancelt vom Verlag, war alles weg. Der einzige Veranstalter, der damals dann nämlich noch an uns festgehalten hatte, war die Mundologia, das Mundologia-Festival in Freiburg. Hat während der Corona-Zeit an uns festgehalten und haben uns dann nach 2 Jahren Wartezeit dann doch noch gut, also uns trotzdem noch weiter eingeladen, sind dann hin. Und ziemlich parallel war es dann aber so, dass wir gesagt haben, ey komm, ey, jetzt Corona, ja, jetzt ein bisschen fängt ja überall alles wieder an. Dann haben wir dann so im Spätsommer 22 gedacht, komm, jetzt reden wir nochmal mit Verlägen. Wir wollen jetzt einfach das Ding doch wieder, wenn jetzt hier auch wieder Vorträge kommen, hätten wir auch gern was dabei und Buch macht einfach auch Spaß. Und dann sind wir an Knesebeck geraten. Und dann ging das auf einmal, das ging dann auf einmal relativ schnell. Die fanden die Idee total cool. Und von quasi so, ab jetzt ist Startschuss, wir legen los, bis das Buch dann geprintet auf dem Markt lag, waren, glaube ich, 8 Monate. Mhm. Mit allem drum und dran. Das war dann ziemlich, also im Großen und Ganzen bis jetzt, soweit wir jetzt wissen, ein ziemlich erfolgreiches Projekt. Weil wie gesagt, die ganzen, wir haben eben schon drüber gesprochen, die ganzen TV-Sachen, die jetzt und sowas waren, das ging auch alles wegen aus dem Buch heraus. Dass da auch sehr viel Medien darauf aufmerksam geworden sind und die Geschichten spannend fanden. Nicht jetzt nur, dass auch viele, viele Magazine haben drüber geschrieben und nicht jetzt nur irgendwie so Buchtipp oder sowas, sondern wirklich teilweise 6, 7, 8 Seiten mit Interviews und Stories zu der ganzen Geschichte und so. Das war, also da haben wir selbst das Feedback bekommen, dass das selten ist, dass so viel Medienanklang für eine Geschichte ist. Mhm. Und zum Buch selber, das ist halt jetzt quasi unser Vortrag in Buchform. Und zwar reisen wir so ein bisschen durch die meine Gewitterwelt. Da gibt es da auch ein bisschen Bild unter, also da sind so meine Highlight-Bilder aus den vergangenen, sag ich mal, 1,5, 2 Jahrzehnten auf jeden Fall drin versammelt. Nicht nur USA-Bilder, auch aus Europa.
Ja, die Neues zum Beispiel, drin, ne? Oder
ganz genau. Dieses Pfingstunwetter, was vielen im Westdeutschland noch von 2014 in Erinnerung bleiben wird, da ist unter anderem auch eins meiner Lieblingsbilder drin. Mhm. Weil bevor das, sag ich mal, die dicht bevölkerten Gebiete am Rhein- und Ruhrgebiet getroffen hat, war es noch, da sah es wenigstens noch schön aus. Was danach kam, ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Mhm. Aber und natürlich es gibt ein bisschen Einblicke auch hinter den Kulissen, weil wir das auch im Vortrag erzählen, wie arbeiten wir überhaupt, auch ein paar lustige Anekdoten, aber es gibt auch viele Bildunterschriften mit ein bisschen wissenschaftlichen Background, also gar nur, aber wirklich nur sehr dosiert, weil wir eigentlich eher mehr auf die Bilder gehen wollten, jetzt kein Sachbuch machen wollten, aber so ein bisschen angeteasert, was, welche Phänomene und sowas da zu sehen sind, gibt es da schon drin. Und wer da interessiert ist, der kann dann dementsprechend dann daraufhin wieder aufbauen und sich weiter informieren. Und genauso geht es beim Adrian dann mit dem Vulkan weiter. Gehen wir dann quasi in die höllischen Untergründe dieser Erde. Und bei ihm erklärt auch ein bisschen, wie er die Vulkanfotografie betreibt, wie so eine Reise abläuft, wie er da, was er da auf sich nehmen muss, welche Vulkane überhaupt spannend sind für die Fotografie etc. Und das Ganze mündet dann in den Wüsten. Weil ich bin halt ein Wüstenfan geworden wegen extremen Klima und diese extremen Bedingungen, die diese Landschaften geschaffen haben. Adrian ist ein Wüstenfan geworden, weil sehr, sehr viele Vulkane, die er bereist hat, beziehungsweise die es wert sind zu bereisen und zu fotografieren, sind in Wüstengebieten. Und viele Wüsten sind sogar auch entstanden aufgrund von Vulkanismus. Und okay. So kommen von zwei Seiten unsere Leidenschaften münden quasi dann irgendwann wieder in der Wüste. Mhm. Ja, und da wird es dann quasi von uns beiden, von unseren Lieblingsorten, also von unseren Lieblingswüsten, so die besten Bilder sind dann da drin auch nochmal verewigt.
Mhm. Okay, also auf jeden Fall, ich gucke nämlich so also ein bisschen, was die Rezensionen so ein bisschen hergeben und das sind alles sehr, sehr gute Rezensionen. Wir würden das auf jeden Fall verlinken, ne, in den Shownotes nochmal.
Ja, ich glaube,
das ist für viele Leute wirklich sehr interessant.
Ich würde es auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe ein Exemplar von Dennis bekommen im letzten Jahr, glaube ich, irgendwann.
Okay.
Ich habe es gerade vor mir liegen. Also wirklich große Empfehlung an alle, die sich dafür interessieren, was wir gerade besprochen haben. Es ist echt ein tolles Buch, tolle Bilder. Also großer Shoutout für dieses Buch. Bekommt man bei euch auf der Webseite und im Buchhandel, ne?
Bekommt man überall im Buchhandel, ganz perfekt. Genau, aber auch wenn ein signiertes gewünscht wird oder sowas, dann gerne direkt bei uns. Das machen wir natürlich alles möglich.
Verpacken wir auf jeden Fall alles.
Genau. Ja, also ich denke mal, es ist jetzt nicht so der typische Foto-Landschafts-Natur-Bildband. Ich glaube, der sticht so ein bisschen, also ist schon ein bisschen spezieller. Eben, aber ich glaube auch, es ist mal was anderes. Es wirkt vielleicht erstmal auf den ersten Blick so ein bisschen komisch, dass man jetzt irgendwie Wetter, Vulkane, Wüste so ein bisschen dann irgendwie.
Ja, es ergibt aber Sinn im Gesamten.
Aber muss eben, man sagen. Ja. Wenn man das Buch einmal in der Hand hat, dann wird man merken, das hat schon seine Gründe.
Hm. Was wir heute noch im Kopf haben, Dennis, ist Folgendes mit dir. Wir haben nämlich uns eine neue Rubrik ausgedacht. Wir sind nämlich jetzt schon was am Ende angekommen unseres netten Plauschs heute Abend. Und zwar unser neues Themenfeld heißt Speed Dating. Ja, um was geht's da? Ich erkläre das mal ganz kurz. Ich stelle jetzt quasi immer eine Frage. Ja, du antwortest immer nur mit einer ganz normalen Antwort. Entweder mit, also ich will nicht sagen richtig oder falsch, sondern einfach nur mit einem Wort, was ich dir gleich vorschlagen werde. Du kennst das vorher logischerweise nicht, ne? Das ist auch alle wissen.
Also entweder oder quasi.
Entweder oder Fragen, so rum, genau.
Mach doch nicht so kompliziert, Mike.
Ja, ich muss es doch für alle, naja.
Ist schon spät, egal. Ich weiß, du musst ins Bett.
Also ich würde dich einfach nur bitten, Dennis, wenn ich jetzt gleich die Fragen stelle, sind 6 Stück insgesamt, also wenn oder? Habe ich das richtig gesagt? Wenn oder? Nein. Dies oder das kann man auch sagen.
Dies oder das, genau. Oh. Dies oder das ist.
Ich bin schon platt im Kopf. Nein, genau, also einfach nur bitte für ein Wort
entscheiden. Frag einfach.
Und dann, mehr nicht. Okay? Verstanden, ja? Alles klar. Okay, erstes ist Nutella-Brot oder Wurststulle?
Nutella-Brot.
Mhm. Weitwinkel oder Zoom?
Weitwinkel.
Lofoten oder Sahara?
Sahara.
RAW oder JPEG?
RAW.
Camper oder Hotel?
Camper.
Jetzt kommt die Masterfrage, pass auf. Meteorologe oder Fotograf?
Fotografierender Meteorologe.
Das geht nicht. Das ist drumherum gemogelt.
Nein, das ist okay, das lassen wir gelten, okay, weil du bist unser erstes Opfer. Wir haben überlegt, wir werden das mal ein bisschen einführen, in die nächsten Folgen auch einbinden, um einfach so ein bisschen so einen Einblick zu geben über die Gäste, die wir hier so haben. Olli, hast du noch eine Frage? Hast du noch was auf dem Herzen?
Nö, ich habe auf dem Herzen, dass ich Danke sage für dieses wirklich sehr, sehr coole, spannende Gespräch.
Muss ich auch sagen.
Ich habe zu danken, hat Spaß gemacht mit euch.
Ja, dito. Also wirklich, war eine sehr coole Runde, sehr cooler Podcast, sehr coole Folge. Ich hoffe auch für die Leute da draußen, auch wenn natürlich Wetterfotografie nicht unbedingt für jeden was ist, aber es ist halt ein spezielles Thema, aber ich finde es einfach spannend. Und ich glaube, wie Dennis es rüberbringt, merkt man seine Leidenschaft da drin und man merkt oder kann sich vielleicht auch so ein bisschen davon inspirieren und anstecken lassen, würde ich jetzt
mal sagen. Ich sag mal so, also ich denke, man merkt schon, dass ich für die Sache brenne.
Ja.
Also und deswegen, und dieses Brennen, sage ich mal, das kann man ja auch auf andere Themenfelder übertragen. Das muss dann ja nicht unbedingt Wetter sein, aber ich glaube, die Hauptsache ist, dass man Spaß an der Sache hat, die man fotografieren möchte. Und
genau, eigentlich ist es egal, was man fotografiert hat, sondern man geht raus, wie du schon sagst, so sehe ich das auch. Hauptsache Leute bewegen ihren Popo und sitzen nicht nur vor der Glotze rum, sondern machen was. Und das
schafft
ist das Wichtigste.
Schafft euch Erlebnisse, sage ich dazu.
Genau.
Das ist wirklich das Beste.
Perfekte Schlusswort, würde ich sagen.
Schafft von mir auch schönen Dank, Dennis, bevor
danke,
du jetzt
Dennis,
das Abschlusswort machst, Olli, genau.
Vielen danke, Dank, Dennis, da danke, Mike, danke an alle, die das gehört haben oder immer noch hören. War sehr cool mit euch und bis bald mal wieder.
Danke für die Einladung.
Macht's sehr gut. Gerne. Tschüssi.
Tschüss.
Ciao, ciao.